Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade ist das, was wir uns nicht verdienen können und jeder Mensch braucht sie. Und Frieden ist das, was so zerbrechlich ist, das erleben wir gerade und was zu seinem Ziel erst kommen wird, wenn Jesus Christus als der wiederkommende Herr sein Friedensreich aufrichten wird. Liebe Schwestern und Brüder in der Christuskirche, lieber Anselm, liebe Gemeinde, liebe Freunde, diese dramatischen Tage und Wochen dürfen nicht ausgeblendet werden, wenn wir heute feiern. Und darum bin ich so froh, dass wir jetzt miteinander gerade innegehalten haben und gebetet haben, weil ich glaube, dass wir als Gemeinden und auch als Einzelne von Gott in diese Welt, in diese Zeit gesandt sind. Und dass wir jetzt auch neu fragen müssen, was heißt eigentlich dieses Geschehen in Europa, gar nicht so weit weg, auch für uns. Möglicherweise kommt da ja auch auf uns einiges zu. An Kosten, an erhöhten Energiepreisen, an Flüchtlingen. Und Gott möchte, dass wir uns als seine Kinder in dieser Zeit bewähren und erkennbar sind. Sicherlich ist das ein Wendepunkt in der Geschichte, nicht nur für Europa, ganz sicher für das ukrainische Volk, vielleicht für die ganze Welt. Wir wissen nicht, was China noch vorhat und sich verhalten wird. All das macht uns Sorge und treibt uns ins Gebet und sollte uns auch zusammenrücken lassen, damit wir miteinander Gott suchen und zu Gott beten. Wir hatten gedacht, dass die Corona-Pandemie eigentlich schon genug Veränderung gebracht hat. Nun kommt noch dieser Krieg dazu. Und mittendrin leben wir als Kinder Gottes und bezeugen, er hält trotzdem die ganze Welt in seiner Hand. Wir haben vorhin gesungen, er regiert. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lasst uns daran festhalten, mit unseren Geschwistern in der Ukraine, in Russland, in Deutschland, im Iran und wo überall Christen jetzt sind und diesen mächtigen König anbeten. Wir sind Teil von Gottes Geschichte. Das habe ich so für mich über diesen Gottesdienst geschrieben. Gottes Geschichte geht weiter. Und dass wir jetzt ein Teil auch erleben, wie Geschichte sich zusammenfügt, empfinde ich als ein Geschenk, dass ich dabei sein darf. Die Geschichte der Familie Stiel wird zusammengefügt mit der Geschichte der Christuskirche Dortmund. Und was Gott mit euch vorhat in dieser Stadt, in unserem Land, ich bin mit euch gespannt und freue mich, das beobachten und begleiten zu dürfen, auch so ein bisschen dann aus der Entfernung. Familie Stiel taucht ein in Gottes Geschichte mit euch und ihr taucht ein in Gottes Geschichte mit Stiels. Und ich habe mir so vorgestellt für Ernestine, Ottokar, Justus, Leopold habe ich vergessen, der Zweite. Für die Kinder werden das wahrscheinlich die prägendsten Jahre sein. So, jetzt beginnen ja die Erinnerungen, bei den Kleinen auch. Und das werden Jahre sein, an die sie sich ihr Leben lang erinnern werden. Hier wird Geschichte geschrieben, auch im Leben von einzelnen Menschen, im Leben der Kinder. Ich möchte uns reinnehmen jetzt in eine Geschichte, in eine biblische Geschichte, die wir finden im ersten Buch Samuel. Als Anselm mich fragte, war mir sehr schnell dieser Text vor Augen, als ich so betete, Herr, was habe ich denn mitzubringen? Was soll ich denn sagen? Worüber soll ich predigen? Ich möchte euch 1. Samuel 3, Vers 1 bis 10 lesen. Ich nehme immer gerne die Luther-Übersetzung, mit der bin ich so vertraut und lese euch jetzt also aus der Luther-Übersetzung, 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 10. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrnwort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals: Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen. Leg dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel: Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Ich möchte uns drei Gedanken weitergeben. Das erste: von Gott erbeten. Das zweite: zum Hören berufen. Das dritte: das Ziel vor Augen. Von Gott erbeten, zum Hören berufen, das Ziel vor Augen. Zum ersten: von Gott erbeten. Samuel war eine Gebetserhörung. Wer die ersten Kapitel im Buch Samuel liest, erfährt mehr darüber. Die Mutter von Samuel, Hannah, konnte viele Jahre keine Kinder bekommen. Das war für sie und ihren Mann damals in der Gesellschaft eine Katastrophe. Wie sollte dieser Zweig der Familie fortbestehen, wenn kein Sohn geboren wurde? Hannah litt darunter sehr. Immer wieder betete sie, dass Gott ihr einen Sohn schenken möge. Und dann passiert das Wunder. Als die Tage um waren, so heißt es dann in 1. Samuel 1, Vers 20, als die Tage um waren, ward Hannah schwanger und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie: Ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Im Namen Samuel steckt diese Bedeutung: von Gott erbeten und von Gott erhört. Samuel war eine echte Gebetserhörung. Anselm ist das auch. Ihr habt als Gemeinde um Ergänzung des Mitarbeiterteams gebetet. Und es hat sich ereignet, dass es nun Anselm geworden ist. Nehmt ihn an als von Gott erbeten und von Gott erhört. Habt ihr selbst das schon mal erlebt, dass jemand zu euch gesagt hat: Dich schickt der Himmel? Das ist das Thema unserer Bundesgemeinschaft in diesem Jahr. Das ist wunderbar, das so mitzubekommen, wenn jemand sagt zu dir: Dich schickt der Himmel. Du bist eine Gebetserhörung. Samuel war so eine Gebetserhörung. Viele Menschen wünschen sich das, dass sie das mal gesagt bekommen von ihrem Ehepartner oder von den Kindern oder von ihrer Gemeinde oder von der Firma, vom Chef vielleicht. Du bist eine Gebetserhörung. Es lebt sich viel leichter, wenn man weiß: Ich wurde von Gott erbeten und der andere nimmt mich nun auch an aus Gottes Hand als Gebetserhörung. Vielleicht bist du noch nicht so weit, vielleicht hast du das noch nicht erlebt, aber eins kann ich dir heute Morgen sagen: Du bist von Anfang an von Gott gedacht, du bist seine Idee und er hat dich gewollt und er möchte dich so in dieses Leben senden und zu anderen Menschen, dass sie dich als Gebetserhörung erleben, dass sie sagen können: Das ist ja kein Zufall, dass ich dir begegne, dass du mir jetzt das sagst oder dass du mir das schenkst, das ist ja wie von Gott. Samuels Herkunftsfamilie war nicht gerade der Idealfall. Ich möchte uns noch einmal den Originalton Bibel lesen, 1. Samuel 1, 1 bis 8. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile. Aber Hannah gab er nur einen Anteil, obgleich er Hannah lieb hatte. Der Herr aber hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hanna und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du und warum isst du nichts und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Man möchte sagen, naja, also lieber Elkana, wenn deine Liebe so groß ist, wieso hast du dann noch eine Frau geheiratet? Bigamie ist doch auch keine Lösung, möchte man ihm am liebsten antworten. Seltsam, die Familiensituation des Elkana wird nirgends direkt bewertet. Es werden nur die Probleme beschrieben, die daraus mal resultierten. Es gab Beziehungsstress pur. Die zweite Frau von Elkana, Peninna, wird als Hannas Widersacherin bezeichnet. Sie war zwar die Frau mit den Kindern, aber Elkana liebte Hanna mehr. Peninna spürte das. Darum reizte und kränkte und verletzte sie, die Hanna so oft sie nur konnte. Wie kann Gott mit so einer Familie Segensgeschichte machen? Seine Gnade kann alles. Gottes Gnade kann alles. Ich habe viele Jahre den Eindruck gehabt und diesen Eindruck wohl auch selbst verstärkt, dass je frömmer wir Christen sind, umso mehr ziehen wir umher und prüfen die Leute, wer entspricht Gottes Idealvorstellungen, wer hält seine Gebote und wer nicht. Und dann verteilen wir Zensuren. Wir bewerten, wir urteilen und verurteilen oft. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich glaube, dass wir in der Bibel klare Beschreibungen finden, wie Gott sich uns Menschen und unser Leben und unsere Familien und unser Zusammenleben gedacht hat. Jesus selbst hat ja in einer Diskussion um Ehe und Familie gesagt, ich lese aus Markus 10, aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Markus 10. Ich glaube, dass es gute Pläne und Ordnungen und Konzepte Gottes für unser Leben gibt. Aber ich bin im Laufe der Jahre barmherziger und auch demütiger geworden. Denn wir alle können an Gottes Ordnungen und Geboten scheitern und tun es viel zu oft. Und darum sind wir nicht gesandt, umherzulaufen wie die Pharisäer und andere zu beurteilen, sondern wir sind gesandt, um die Barmherzigkeit Gottes zu verkündigen. Denn er will, dass wir barmherzig sind, wie er barmherzig ist. Ich habe vor kurzem den Film Systemsprenger gesehen, von diesem 9-jährigen Mädchen, Benny wird es genannt, und seiner Geschichte und seinem alle Systeme sprengenden Verhalten. Und ich habe gedacht, solche Familien gibt es. Anselm, du wirst, ich glaube, in Dortmund manche solcher Familien kennenlernen. Und Gott wird dich dahin senden. Und du sollst ihnen die Barmherzigkeit Gottes bringen. Weil Gott auch mit solchen Familien, wenn er sie erreichen kann, wenn er seinen Segen hineinlegen kann, wenn er Dinge zurechtbringen kann, wenn er versöhnen und heilen und vergeben kann, dann möchte er, dass auch solche Familien Segensfamilien sind. Und er möchte Segen in sie hineinlegen und durch sie wirken. Sie brauchen es, dass ihnen die Barmherzigkeit verkündigt wird, des barmherzigen Gottes, damit sie ein Segen sein können, wie Gott es für alle Menschen möchte. Er will uns segnen und wir sollen ein Segen sein. Das war sein Ziel mit seinem Volk Israel und das ist sein Ziel mit seiner Gemeinde. Das ist in Jesus auch sein Ziel mit jedem Menschen, dass wir durch Jesus Segen werden für diese Welt. Zweiter Punkt, zum Hören berufen. Samuel, der von Gott Erbetene, wird Gott geweiht und wächst am Heiligtum in Silo auf. So hatte es Hanna in einem Gelübde Gott versprochen. In Silo übten Eli und seine beiden Söhne den Priesterdienst aus. In Silo nun soll auch Samuel in diesen Dienst hineinwachsen und soll lernen, auf Gott zu hören. Denn Gott, der unsere Gebete erhört, er möchte auch mit uns reden und wir sollen auf ihn hören. Er, der Schöpfer des Universums, nimmt Kontakt zu uns Menschen auf. Und das tut er von Anfang der Schöpfung an. Schon in 1. Mose 1 heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, er schuf sie als Mann und Frau. Und dann heißt es, Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Macht euch das mal einen Moment bewusst. Mitten im unermesslich großen Universum, Millionen, Milliarden von Sternen, gibt es einen kleinen Planeten, die Erde. Man muss ihn suchen, um ihn zu finden. Und auf diesem kleinen Planeten gibt es Menschen. Soweit wir wissen, ist es der einzige bewohnte Planet im Universum. Und der Schöpfer des Universums hat sich ausgedacht, auf diesem winzigen blauen Planeten seine ganze Kreativität auszuleben und hineinzulegen und sich zu verherrlichen an diesen kleinen, winzigen Geschöpfen. Es heißt einmal im Jesaja, dass die Völker ein Tropfen sind am Eimer vor Gott. Putin ist ein Krümel in Gottes Finger, wenn überhaupt. Und er wird das auch noch mitkriegen, dass Gott mächtiger ist als er. Und Gott redet mit den Menschen und möchte, dass sie hören. Wir sind zum Hören berufen. Samuel lernt das in Silo am Tempel, an der Heiligstätte dort. Der Schöpfer nimmt Beziehung zu seinen Geschöpfen auf. Und dann wird dieses Wort Gottes, das Reden Gottes, sogar Mensch, in dem Jesus kommt, das Wort Gottes in Person. Das heißt, er wohnte unter uns. Das Wort wurde Mensch. Und das Ziel des Kommens Jesu ist, dass wir wieder Kontakt zu unserem Schöpfer haben können, dass wir sein Reden hören, dass unser Herz, unser inneres Ohr geöffnet wird. Und Jesus sagt dann seinen Jüngern: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Es heißt in diesem Text, dass das fromme Umfeld von Samuel das Hören verlernt hatte. Es hieß, zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrn Wort selten. Es gab kaum noch Offenbarung. Das hatte Gründe. Wir lesen in Kapitel 2, die Söhne Elis waren ruchlos. Sie fragten nicht nach dem Herrn, nach dem, was dem Priester zustand vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf. Und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen nach Silo. Also es war Selbstbedienung geworden, das Opfern an der Stätte in Silo. Schlimm, wenn die eigentlich Gott repräsentieren sollten, ihre Macht missbrauchen. Das war damals schlimm und das ist heute schlimm. Gott aber gab sein Volk nicht auf. Er beruft sich den Samuel, macht ihn zu einem neuen geistlichen Mann, zu einem Priester, zu einem Richter, so heißt es später. Und Samuel lernt das Hören. Er ist ein Hörender. Ihr lieben Geschwister in der Christuskirche, Hand aufs Herz, warum habt ihr Anselm berufen? Damit er tut, was ihr wollt? Oder damit er tut, was Gott will? Und euch hilft, dasselbe auch zu tun? Das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Also manchmal sollte man auch auf die Gemeinde hören, weil die auch erkennt, was Gott will. Aber manchmal gibt es auch Unterschiede. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr Anselm freisetzt, auf Gott zu hören und darin euch auch ein Stück voranzugehen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr ihm Gebetszeiten als Arbeitszeiten anrechnen lasst. Und nicht sagt, beten kannst du privat in deiner Freizeit, jetzt geht's ans Arbeiten. Gebet und Hören auf Gott ist Arbeit. Anselm, ich möchte dir wünschen, dass du dir solche Zeiten freikämpfst. Das ist nicht einfach, als Familienvater und dann für Familien in der Gemeinde verantwortlich zu sein und all den Terminen, die ich auf eurer Homepage gesehen habe. Eine wunderbare, kreative, lebendige Gemeinde. Hört auf das Reden Gottes. In dieser Krisenzeit umso mehr brauchen wir das. Und darum erwartet bitte von Anselm nicht, was er auch ohne Gott tun könnte, sondern erwartet von ihm, was er nur mit Gott tun kann. Das wiederhole ich nochmal. Erwartet von Anselm nicht, was er auch ohne Gott tun könnte, sondern erwartet von ihm, was er nur mit Gott tun kann. Und betet ihn hinein in diesen Dienst. Und ermutigt eure Gemeindeleitung, das Hören auf Gottes Stimme immer wieder einzuüben, damit sie vor allem vom Heiligen Geist getrieben ist und nicht vor allem von denen, die sich am lautesten beklagen. Und noch das Dritte, das Ziel vor Augen. Samuel wurde einer der größten Propheten Israels und der erste sogenannte Richter. Das heißt in 1. Samuel 3 am Ende, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiterhin zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch das Wort des Herrn. Dann heißt es später nachher, dass er nun Israel richtet, recht spricht, ihnen dient. Samuel hörte auf Gott und gab das Gehörte an das Volk weiter und er hörte auf das Volk und legte es Gott hin. Das war sein priesterlicher und Richterdienst. Gott wollte und will ein Volk, das ihn repräsentiert in dieser Welt. Das hatte er mit Israel vor und auch Israel ist bis heute ein Zeichen Gottes in dieser Welt. Aber Gott möchte auch uns zu seinem Volk machen in dieser Welt, damit wir ihn repräsentieren, damit wir sein Wesen widerspiegeln, damit diese Welt erkennt, wie Gott ist, wenn sie seine Leute anschaut. Wir sollen ihn widerspiegeln, wir sollen Gottes Volk sein. Das ist das Ziel, was wir vor Augen behalten müssen. Das ist auch Gottes Ziel mit euch als Christuskirche in dieser Stadt. Meine Frau und ich waren gestern noch ein paar Minuten in der Fußgängerzone, sind einen Moment spazieren gegangen und waren, wir kommen aus der Provinz im Moment, wir leben in Ascheberg bei Plön, also nicht hier das Ascheberg, sondern noch weiter nördlich. Das ist absolute Provinz. Und dann waren wir auf der Fußgängerzone und es haben die Menschenmassen erschlagen. Das ist ein Brenntiegel hier in Dortmund. Mitten hinein hat Gott euch als Gemeinde gestellt und verstärkt jetzt das Mitarbeiterteam durch Anselm und Enni. Und ihr sollt ihn hier präsentieren, repräsentieren, ihn widerspiegeln. Das ist das Ziel, was Gott mit eurer Gemeinde hat. Nicht Veranstaltungen, nicht Programme, nicht Mitgliederzahlen sind Gottes Ziele, sondern dass Menschen mehr und mehr dem Bild Jesu entsprechen, dass sie Jesus ähnlich werden, dass sie Gott repräsentieren und dass sie darin wachsen. Dazu ist Gemeinde da. Und dazu habt ihr Mitarbeiter berufen, dazu beruft ihr Anselm, dass er daran mithilft, dass Menschen wachsen, damit sie immer mehr Jesus widerspiegeln. Ich fasse nochmal zusammen, Gottes Geschichte geht weiter, er schreibt sie mit uns. Und das ist möglich, wenn wir erleben, dass Menschen von Gott erbeten sein können. Samuel war von Gott erbeten. Ihr habt um Anselm gebeten. Ihr selbst dürft Menschen sein, die von Gott erbeten sind und die andere auch dann so erleben. Wir dürfen Menschen sein, die auf Gottes Stimme hören, denn wir sind zum Hören berufen. Und lasst uns dabei das Ziel vor Augen behalten, dass Gott möchte, dass wir ihn widerspiegeln in dieser Welt, damit sie durch uns gesegnet wird. Gott segne euch mit eurer neuen Pastorenfamilie. Amen.